ARD Sounds.
Vertrau darauf, dass es besser werden wird. Und Trauer ist der Preis, den wir alle zahlen für jede Bindung, die wir eingehen. Liebe birgt immer auch Schmerz. Und wer sich nicht traut, sich auch auf Schmerz einzulassen, wird nie Liebe erleben. Das eine geht nicht ohne das andere.
Tod. Und jetzt? Gemeinsam durch die Trauer.
Mit mir Shannon.
Mit mir Rosi.
Und mit mir Ju.
Shannon und ich haben jeweils unsere Mama verloren.
Und ich mein Papa.
Und das hier ist der Podcast, den wir gerne von Anfang an gehabt hätten.
Bevor ihr jetzt nämlich gleich unsere Folge hier mit Franka anhört oder auch anschaut, möchte ich euch noch eine kurze Sache sagen. Und zwar, wenn ihr eben schaut, dass unsere Bildqualität diese Woche leider nicht so gut ist wie sonst. Wir hatten leider ein kleines technisches Problem bei der Aufnahme. Deswegen ist unsere Bildqualität diese Woche leider ein bisschen schlechter. Wir hoffen, es fällt nicht allzu sehr auf. Franka solltet ihr trotzdem gestochen scharf sehen und vom Ton sollte auch alles passen. Und das ist ja das Wichtigste bei einem Podcast. Deswegen würde ich sagen, wisst ihr jetzt Bescheid. Und ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß mit unserer Folge mit Franka.
Passend zu unserer heutigen Folge hole ich dich jetzt mal ab ins Hier und Jetzt. Und zwar mit einer richtig coolen kleinen Übung.
Okay.
3-2-1 Methode heißt das. Mhm. Jetzt darfst du mir zuerst mal drei Sachen nennen, die du gerade siehst.
Ich sehe das Podcast-Mikro, ich sehe mein Wasserglas und meine wundervolle Podcast-Partnerin hier natürlich. Ne?
Jetzt nennen wir zwei Sachen, die du gerade fühlst.
Mein Arsch auf dem Stuhl. Und meine Arme auf dieser Stuhllehne.
Und jetzt eine Sache, die du gerade hörst.
Dein zartes Stimmchen in meinem Ohr, so wie ihr da draußen auch.
Dann würde ich sagen, musst du jetzt auf jeden Fall ready für die Folge.
Auf jeden Fall, ich bin im Hier und Jetzt. Wir freuen uns, dass ihr uns auch wieder auf den Ohren habt diese Woche beim Podcast Tod und Jetzt, dem ARD-Podcast vom SWR, wo wir gemeinsam durch die Trauer gehen. In der letzten Folge haben Shannon und ich ja schon drüber gesprochen, wie wir die Zeit so nach der Trauerfeier direkt erlebt haben, aber auch wie sich unsere Trauer dann eben mit der Zeit verändert hat und wie wir bis heute damit umgehen. Wahrscheinlich hört ihr uns bei ARD Sounds und wenn ihr uns auch sehen möchtet, dann könnt ihr das natürlich tun auf dem YouTube-Kanal von SWR Deep Talk.
Ja, Rosi, du hast es gerade angesprochen, nicht nur in der letzten Folge, sondern auch in den Folgen vorher haben wir uns ganz, ganz, ganz viel darüber unterhalten, wie es uns mit der Trauer geht. Ich freue mich aber richtig arg auf die Folge heute, weil da gehen wir einer ganz anderen Frage auf den Grund. Und zwar nicht, wie geht es uns mit der Trauer, sondern warum geht es uns mit der Trauer so, wie es uns damit eben geht. Und da ziehen wir uns heute so unsere imaginäre, schlaue Brille an und gucken das Ganze aus einer wissenschaftlichen Perspektive an. Und da wollen wir eben den Fragen auf den Grund gehen, was passiert eigentlich in unserem Kopf, wenn wir trauern? Welche Gehirnareale sind da vielleicht aktiv? Wie werden die durch die Trauer beeinflusst? Wie arbeitet das Gehirn eigentlich, wenn wir gerade trauern? Und was sind vielleicht auch Tipps und Tricks, die uns helfen können dabei, wenn wir von der Trauer oder von anderen negativen Gefühlen gerade total überrannt werden? Und da freue ich mich richtig drauf. Und auch am Ende gehen wir einer Frage auf den Grund, wann sollten wir uns vielleicht professionelle Hilfe holen? Wann sind so Anzeichen, wo wir sagen, okay, da sollten wir vielleicht nochmal rangehen?
Und weil wir das Ganze ja nur aus der betroffenen Perspektive beurteilen können, haben wir uns heute jemanden eingeladen, die das wirklich deutlich besser alles zusammenfassen und beurteilen kann als wir. Und zwar Franka Ceruti, die ist Psychologin, Autorin und auch Podcasterin. Und wir freuen uns ganz arg, dass sie heute hier bei uns ist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wo erwischen wir dich denn gerade?
In meiner Kemenate.
Ah ja, man sieht's. Ja.
Ich bin ja Podcasterin, wie du schon gesagt hast, und habe ein kleines Tonstudio hier bei mir zu Hause. Und da sitze ich gerade.
Und das sieht auch sehr, sehr schön aus bei dir.
Mhm. Ja, bei euch auch. Hätte ich jetzt auch gern bei euch gesessen.
Du beschäftigst dich ja als Psychologin ständig eigentlich mit Gefühlen und in dem Fall kann man ja auch sagen mit Problemen von anderen. Mhm. Ist es auch bei dir so, dass Privatleute viel auf dich zukommen und dann irgendwie gerne einen Ratschlag von dir hätten?
Schon, ja. Also ich habe das auch schon mitbekommen, dass auf Partys oder so Leute ganz dringend darum gebeten haben, dass sie bitte neben mir sitzen können, damit sie mir mal ihr Leben erzählen und dann ich einen Rat geben soll. Das passiert schon. Ich verstehe das auch einerseits, aber andererseits ist das manchmal natürlich nicht so ganz der passende Rahmen.
Wie reagierst du dann bei solchen Anfragen? Sagst du dann ganz höflich, ja, beim nächsten Mal oder... Was machst du dann?
Also wenn ich ehrlich bin, höre ich mir dann alles an und versuche tatsächlich zu helfen. Ja.
Oh. Das ehrt dich.
Und wie fühlt sich das dann für dich an in der Situation? Und danach denkst du danach so, jetzt habe ich wieder was Gutes getan? Oder?
Es kommt drauf an. Also manchmal, wenn es wirklich so Umstände sind, dass ich mich auf eine Party gefreut habe oder das ist ein Geburtstag oder so und ich bin dann so festgetackert für 2 Stunden, dann bin ich manchmal auch schon so ein bisschen wehmütig und denke, na gut, das war jetzt die Party. Aber wie gesagt, mein Verständnis für die Not von Menschen überwiegt total. Und es ist ja gerade nicht leicht, auch Gesprächstermine zu bekommen oder überhaupt mal einen Psychotherapeuten zu erwischen. So von daher überwiegt mein Verständnis.
Vielleicht auch da direkt, was hast du denn schon für Verlusterfahrungen gemacht?
Also so wie die meisten Menschen, meine Oma ist verstorben und die älteste Schwester meines Vaters, also meine Tante, ist auch bereits verstorben. Aber ich glaube, so der schlimmste Verlust, mit dem ich persönlich zu tun hatte, da war ich 13 Jahre alt, da ist meine Mutter verstorben. Und da war ich natürlich selber noch ganz jung und das war schon, würde ich sagen, eine sehr, sehr prägende und auch sehr schwere Erfahrung.
Wie würdest du sagen, hat dich das geprägt?
Bei mir war das so, dass ich, glaube ich, schon sehr jung dadurch ein Gefühl bekommen habe, so für Prioritäten. Also was ist wirklich wichtig im Leben? Und auch so, ich würde jetzt mal behaupten, es hat mich vielleicht ein bisschen schneller, reifer gemacht. Ich habe mich nicht mit so typischen Teenie-Dramen auseinandersetzen wollen, weil ich immer dachte, das ist alles so oberflächlich und so ein Quatsch. Da hatte ich in meinem Schmerz wenig Sinn dafür. Also da war ich ja ein bisschen sprunghaft, schon sehr viel ernster.
Inwiefern hat sich das dann daraus ergeben? Also ist dann der Wunsch entstanden danach, diesen Beruf auszuführen, oder war der vielleicht auch schon vorher präsent? Ich meine, 13 ist ja schon relativ früh, da weiß man ja noch nicht vielleicht so genau, was man dann später mal machen möchte.
Es war nicht so ganz bewusst, aber ich weiß, dass ich in dieser schlimmen Phase der Trauer und auch des Verlorenseins zum einen gute Menschen hatte, die sich um mich gekümmert haben, die da waren, die mir auch so Angebote gemacht haben. Und auf der anderen Seite war ich als ältere Schwester auch für meinen jüngeren Bruder da, also war auch so ein bisschen in der Rolle, mich zu kümmern und zu gucken, was tut Menschen gut. Es war dann, glaube ich, eher so ein allgemeines Interesse. Ich kann auch nicht sagen, dass das bewusst so eins zum anderen geführt hat. Aber wie gesagt, wenn man in so jungen Jahren mit so ernsten und schweren Themen konfrontiert wird und da irgendwie sich durchwursteln muss, dann ja, ist das vielleicht naheliegend, dass man dann auch ein Interesse entwickelt. So, was machen schwere Verluste mit Menschen und wie kommt man da auch wieder raus? Und kann man jemals wieder glücklich werden, obwohl man sich gerade fühlt wie seelisch amputiert? Das ist ja am Anfang erstmal, wenn man so unter Schock steht und im Schmerz ist so gar nicht klar, werde ich das überhaupt überstehen?
Also erstmal seelisch amputiert, das merke ich mir. Das ist ein sehr passendes Wording auf jeden Fall. Wenn die Verlusterfahrung, die du so früh gemacht hast, deine, ja, ich sag mal, berufliche Laufbahn geprägt hat, würdest du sagen, dass dein Beruf auch dein Verhältnis zu Verlust, Tod und Trauer irgendwie geprägt, verändert, beeinflusst hat?
Ich denke schon, dass einfach der Beruf ja eine anhaltende Beschäftigung mit dem Schmerz und mit den tiefsten emotionalen Punkten von Menschen so mit sich bringt. Und ich dadurch eigentlich auch dauerhaft damit beschäftigt bin, wenn ich dann auf mein eigenes privates Leben zurückgeworfen bin, immer zu gucken, was ist mir eigentlich wirklich wichtig, was sind meine Werte, worauf möchte ich irgendwann zurückschauen? Wie möchte ich aber auch erinnert werden? Wofür möchte ich irgendwann gestanden haben? Das sind so Fragen, die man dann, glaube ich, automatisch vielleicht häufiger wälzt als andere Menschen.
Holt dich das dann trotzdem noch ein? Also gerade wenn man sich dann so viel mit der Thematik beschäftigen muss, auch beruflich und so mit bei anderen Leuten, gibt es dann auch Momente, wo dich das dann irgendwie auf einmal aus der Kalten trifft oder aus dem Nichts?
Ja, das ist so interessant, weil das, glaube ich, eine Erfahrung ist von sehr vielen Menschen, die Verluste erlebt haben. Man denkt ja irgendwann, ach guck mal, jetzt bin ich wirklich drüber hinweg und jetzt kann ich drüber sprechen, ohne in Tränen auszubrechen. Und dann erwischt dich Jahre später jemand in einem Moment und du möchtest das genau wie immer kurz erzählen und plötzlich steigen dir die Tränen in die Augen und du musst wieder weinen. Oder du fühlst dich durch ein Parfum erinnert oder weil jemand kurz im Vorbeigehen so aussah wie die verstorbene Person. Also ich glaube, dass alle Menschen, die trauern oder lange getrauert haben, das auch kennen, dass es sie immer wieder kalt erwischen kann.
Ich finde es super spannend, dass du das vorhin auch gemeint hast mit diesem, du hast dann das Gefühl gehabt, dass du die Prioritäten irgendwie fürs Leben auch anders setzt, weil, also ich habe meine Mutter auch relativ früh verloren mit 19, aber da, also war natürlich schon nochmal 6 Jahre später als bei dir, aber ich hatte auch so das Gefühl, dass ich seitdem auch anders Prioritäten im Leben gesetzt habe oder auch viele Dinge für mich viel nichtiger erscheint sind als zuvor. Und ich weiß nicht, ist dir das auch erst im Nachhinein klar geworden oder war dir schon währenddessen klar, als du das erlebt hast in dieser Schmerzphase, dass du die Dinge jetzt anders siehst?
Ich glaube, ich habe das relativ schnell gemerkt, weil ich so im Kreis meiner Freundinnen, also ne, 13-, 14-, 15-jährige Mädchen, die haben dann so angefangen, meine Freundin, sich für Jungs zu interessieren. Und dann war immer irgendwas los und irgendwas Spannendes. Und dann hatten wir so Zeitschriften und da konnte man dann so Psychotests drin machen oder irgendwas. Und ich habe ganz oft gemerkt, wie wenig ich damit schwingen kann. Also wie unglaublich uninteressant ich das vergleichsweise finde und wie wenig ich mich aufregen kann über bestimmte Sachen, dass mir das alles nichts gibt, nichts sagt. Vielleicht war ich aber auch einfach in dieser Zeit tatsächlich abgestumpft oder vielleicht auch ein bisschen depressiv verstimmt. Schwer zu sagen jetzt im Rückblick, aber ich habe da schon gemerkt, dass ich da anders unterwegs bin als andere.
Würdest du auch sagen, dass das vielleicht so ein Stück weit einen positiven Effekt hatte, dass du an bestimmte Sachen mutiger rangegangen bist oder auch vor bestimmten Dingen weniger Angst hattest dadurch?
Total gute Frage. Ich tue mich natürlich immer ein bisschen schwer damit, das so aussehen zu lassen, als hätte ich irgendwas Positives daran finden können, meine Mutter verloren zu haben. So, ne? Hätte ich es mir aussuchen können? Auf keinen Fall. Ich hätte lieber eine Mutter gehabt. Und auf der anderen Seite ist das absolut so, dass ich genau dadurch sicherlich mutiger an Sachen rangegangen bin, sicherlich auch mal was gewagt habe, eben genau mit dem Gedanken, naja, du weißt nicht, wie viel Zeit du hast. Also ich hatte eine Zeit lang wirklich auch so ein bisschen so eine Live Fast, Die Young Phase. Aber nicht nur von so einer romantischen Rockstar-Art, sondern auch ein bisschen angestrengt. Also ich hatte auch so einen Druck, weil ich immer dachte, ja, guck mal, wenn das so ist und du weißt gar nicht, wie lang dein Leben ist und du willst die Zeit auskosten und sie ist wertvoll und du kannst nicht in die Glaskugel gucken, du weißt nicht, wie viel Zeit dir geschenkt ist, dann musst du also alles, was du erleben willst, jetzt machen. Also ich hatte eine Kneipe, ich habe früh Kinder bekommen, ich habe gleichzeitig studiert, ich habe mich selbstständig gemacht. Also ich habe wirklich auch alles gemacht. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, aber das war auch viel.
Du hattest eine Kneipe, echt?
Ja.
Geil.
So eine romantische Idee, ne? Ganz viele Leute denken, ach, so ein Café oder so eine Kneipe. Mhm. Und ich habe es halt gemacht. Das gehört zu den mutigen Entscheidungen. Ja.
Da fühle ich mich auch sehr, sehr angesprochen dadurch, weil durch die Art und Weise, aber auch wahrscheinlich, wie ich meinen Papa verloren habe, habe ich so eine kleine Ich-scheiß-auf-alles-Einstellung entwickelt, bei der ich wirklich einfach sage, so, nee, ich mach das jetzt, weil ich habe ja schon meinen Papa sterben sehen. Was Schlimmeres kann es sowieso nicht geben, also dann ab nach vorne und ja, Angriff nach vorne. Ja. Aber eine Kneipe steht noch nicht auf meiner Liste, würde ich mir mal aufschreiben.
Würdest du es uns raten, jetzt im Nachhinein, oder?
Die Arbeitszeiten sind wirklich unterirdisch, also je nachdem, was ihr so vorhabt, aber vielleicht nicht.
Da können wir eigentlich ja fast schon zum nächsten Thema überleiten. Also ich hatte auch lange eine Blockade nicht und ich konnte nicht weinen so richtig über so alltäglichere Dinge, sage ich mal, weil für mich immer so das die Messlatte war und irgendwie hat es mein Körper nicht zugelassen und meine Psyche, dass ich dann jetzt deswegen weine, weil ja, die Messlatte fürs Weinen bei mir halt war, meine Mutter ist tot.
Und verstehe ich total.
Wegen anderen Dingen konnte ich dann in dem Moment einfach nicht weinen. Das hat sich jetzt mit der Zeit auch wieder gelegt und jetzt fällt mir das viel leichter. Aber was passiert denn dann in so einem Kopf in dieser Zeit eigentlich?
Also man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, dass unser Gehirn ständig Vorhersagen trifft für unseren Alltag und auf so eine innere Landkarte zurückgreift, die sich so ausgebildet hat und die ja tatsächlich real abbildbar ist durch Netzwerke und neuronale Verknüpfungen. Und wenn wir jetzt einen Menschen verloren haben und der ist einfach nicht mehr da und ist real nicht mehr Teil dieser inneren Landkarte, dann müssen wir das neu lernen. Also das ist dieser Moment, wenn man rüberguckt auf die andere Bettseite und da ist niemand mehr. Oder man möchte zum Telefon greifen, der Person was erzählen und die wird nicht abheben. Und das sind so Situationen, wo unser Gehirn wirklich umlernen muss. Und für dieses umlernen, braucht es aber immer wieder diese Konfrontation mit, das Gehirn hat eine Vorhersage im Hinblick auf diese Person, auch Sehnsucht und dass wir an die Person denken. Es gibt immer wieder so eine innere Hinwendung zu dieser Person. Und dann kommt immer dieser Punkt, ah nee, doch nicht. Und das ist der Lernprozess. Also wir müssen eine neue Landkarte schreiben im Grunde. Und das ist das, was so unglaublich schmerzhaft ist. Und da sind jetzt hirnphysiologisch mehrere Prozesse dran beteiligt, mehrere Netzwerke dran beteiligt. Zum einen erstmal unser Belohnungssystem, weil die andere Person, die wir lieben, mit der wir uns verbunden fühlen, von der geht normalerweise Belohnung aus. Also das hat mit Oxytocin zu tun, das ist unser Bindungshormon, auch mit Dopamin, das ist das, was uns motiviert, Nähe zu suchen. Körpereigene Opioide werden ausgeschüttet, wenn wir Kontakt zu lieben Personen haben. Also das ist das erste System. Wenn jetzt dann der Schmerz einsetzt, weil die Person ja eben nicht mehr da ist und weil das alles sich jetzt nicht mehr erfüllt, dann springt ein anderes Netzwerk an und das ist das sogenannte Schmerznetzwerk. Das ist der anteriore zinguläre Kortex. Und,
okay.
Ja, und das ist total interessant deshalb, weil das genau das Netzwerk im Gehirn ist, was auch, wenn man so Menschen ins MRT legen würde, aufstrahlt und aufleuchtet, wenn du realen körperlichen Schmerz hast. Also das bedeutet, dass dieser Schmerz oder wenn wir sagen, wir fühlen so eine tiefe Verwundung oder was ich auch gerade gesagt habe, diese seelische Amputation, also diese ganzen Metaphern, die darauf abzielen, dass das wahnsinnig wehtut, das stimmt. Und das Dritte, was halt total aktiv ist bei trauernden Menschen, das ist die sogenannte Stressachse, das ist der Hypothalamus im Gehirn, die Hypophyse und dann die Nebennierenrinde. Und diese Stressachse ist das, was dauerhaft Cortisol ausschüttet. Also trauernde Menschen, die jemand verloren haben, stehen auch sehr dauerhaft unter Anspannung erstmal.
Unter Stress, ne? Weil Cortisol ist ja das Stresshormon.
Ja, genau.
Tatsächlich. Könnte man dann auch wirklich sagen, wenn man jetzt diese drei Komplexe sich anschaut, dass das, was wir in der Trauer empfinden, eben nicht nur ein emotionaler Prozess ist, sondern wirklich ein neurobiologischer Prozess, der da im Kopf einfach für Schmerzen sowohl auf der seelischen und auch auf der körperlichen Ebene wirkt.
Das sorgt in unserem Gehirn für einen unglaublichen Baustellenaufwand, alles neu zu verdrahten und umzubauen und uns neu beizubringen, dass diese Person, an die wir so gebunden sind und auf die wir gewissermaßen verdrahtet sind und die ein fester Bestandteil in unserer inneren Landkarte war, dass wir das jetzt umbauen müssen und neu lernen müssen. Und das ist ja auch ein ganz starker neuronaler Prozess. Und natürlich fragen mich ganz viele Leute immer, wie lange dauert das? Ich verstehe das auch, ne? Also weil das teilweise so unaushaltbar ist und dann hätte man gerne so einen Zeitmarker, so wie lange muss ich das aushalten, wie lange gehen diese Umbaumaßnahmen sozusagen. Und da muss man sagen, da gibt es jetzt echt keinen konkreten Zeitpunkt, wo man sagen würde, danach ist dein Gehirn total an dein neues Normal ohne diese Person gewöhnt. Und zumal wir ja gerade schon gesagt haben, es wird auch immer wieder verwundbare Phasen geben, schwierige Tage. Auch das ist ganz normal. Die Person ist ja nicht aus deinem Gehirn gelöscht. Soll sie ja auch nicht sein. Also das würde ja auch der Beziehung nicht gerecht werden. Aber man kann schon sagen, dass die meisten Menschen so nach einem halben Jahr oder so schon Besserung spüren.
Ich finde dieses Bild von der Landkarte irgendwie auch total schön, weil ich habe es mir auch gerade so vorgestellt, dass es halt so ein Ort der Landkarte ist, den man dann quasi verlässt und der vielleicht irgendwie ein Stück weit verblasst und man diesen Weg dann auch irgendwie zu diesem Ort nicht mehr so oft gehen kann, aber halt der andere Teil der Landkarte dann wächst und man sich dann eher da aufhält.
Wie so ein Trampelpfad, der in deinem Kopf irgendwie noch bestehen bleibt.
Ja, genau, also der Weg dahin ist schon noch so da und ab und zu läuft man da vielleicht irgendwie so hin, aber es ist halt nicht mehr der gleiche Ort oder der blüht halt auch nicht mehr so, der Ort.
So ein bisschen verwachsen vielleicht von rechts und links und so, aber so ein kleiner Weg ist halt eben noch erkennbar.
Was mich noch interessieren würde, weil du auch meintest, es ist ja in diesem Schmerzzentrum, ist dann das auch sowas, wo man dann oft sagt, das ist so psychosomatischer Schmerz, den man dann auch fühlt? Also wenn man wirklich irgendwie körperliche Reaktionen dann auch hat, irgendwie Schmerzen in einem bestimmten Bereich und dann so gesagt wird, ja, das kann stressbedingt auch kommen, ist dann psychosomatisch, hängt es dann damit zusammen?
Das kann sein. Also nicht alle Menschen haben das so, aber das kann durchaus sein. Viele Menschen haben Schlafstörungen, viele Menschen haben alles Mögliche, was mit Anspannung zu tun hat. Viele Menschen haben vermehrt Kopfschmerzen oder auch Migräne, alles, was mit Rückenschmerzen zu tun hat. Also alles, was in Verbindung damit steht, dass diese starke Anspannung im Körper und der Schmerz im Gehirn sozusagen natürlich auch anderswo körperlich spürbar sein kann.
Bei mir schlägt das voll auf den Bauch. Also ich habe da auch echt mit Verdauungsproblemen zu kämpfen. Also das würde auch mit reinspielen.
Ja, auf jeden Fall.
Tatsächlich.
Okay. Ja.
Und mir geht es jetzt so, also es ist ja schon eine Weile her bei mir jetzt auch, fast 10 Jahre. Aber auch wenn ich jetzt gerade im Zuge von dem Podcast auch nochmal diese Zeit ein bisschen intensiver durchgegangen bin, dann habe ich trotzdem auch gerade so in der Zeit nach der Trauerfeier irgendwie, fühlt sich das alles so ein bisschen verwaschen an. Und auch wenn ich mit meinem Papa darüber spreche, der kann sich auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Wie kommt es?
Das ist schon so, dass Menschen so in den ersten Wochen zwar im Autopilot funktionieren und das auch hilfreich finden häufig, dass sie so eine Leitplanke haben an Terminen, die sie jetzt haben oder irgendwas, was zu regeln ist oder so. Aber ansonsten gibt es ganz viel, was man in diesen Phasen vergisst oder nicht richtig mitbekommt oder auch Wortfindungsstörungen hat, Konzentrationsprobleme. Und das liegt daran, dass unsere beiden Gehirnhälften ja im stetigen Austausch sein müssen. Also unser Sprachzentrum ist zum Beispiel auf der einen Seite, aber um Worte zu produzieren, muss das auf die andere Seite geleitet werden und so weiter. Das ist recht komplex und geht blitzschnell im Gehirn über die sogenannte Brücke. Das ist das, was die Gehirnhälften miteinander verbindet. Und die ist sehr empfindlich auf Cortisol. Also man kann sich das eventuell ein bisschen so vorstellen, als wären da ganz, ganz viele Türen, die sollten offen sein, aber Cortisol knallt die zu. Und dann sind wir manchmal so ein bisschen blockiert im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kommen aber häufig ja auch noch Schlafdefizite dazu.
Ist das aber auch irgendwie eine Schutzreaktion dann vom Körper, dass er so aufs ein Stück weit aufs Minimum dann runterfährt in so einer Situation, um sich davon zu erholen?
Das ist durchaus auch denkbar, dass das einfach, wenn wir das alles sehr tief und sehr dezidiert verarbeiten würden, das eventuell auch eine Überforderung darstellen würde. Viele Leute erleben das auch so, dass das Bewusstsein nur tröpfchenweise die Dinge so ins Bewusstsein lässt, wie man sie verkraften kann und nicht alles auf einmal.
Wenn du sagst, man bekommt Schlafstörungen oder man hat vielleicht trotzdem irgendwie Schmerzen in so einer Situation und wir wissen jetzt ja, es gibt keinen Zeitpunkt konkret, wo man sagt, ja okay, jetzt das 2 Wochen halte ich das jetzt noch durch und dann ist auch wieder weg. Was kann man denn in so einer Situation dann akut machen, wenn es einem schlecht geht?
Ja, also wenn man akute körperliche Symptomatik hat, dann kann man die natürlich ärztlicherseits abklären lassen. Sollte man vielleicht auch. Also wenn einem wirklich der Stress total auf den Magen-Darm-Trakt schlägt oder man bekommt vor lauter Stress eine Magenschleimhautentzündung oder so, dann ist das natürlich was, wo man jetzt dann nicht sagt, ja, dann warte ich mal, bis die Trauer vorbei ist, dann geht die Symptomatik weg. Das wäre ja Quatsch, ne? Also das würde ich dann auch je nach System, was betroffen ist, oder wenn ich starke Migräne habe, starke Kopfschmerzen, dann muss man sich darum auch auf Symptomebene kümmern. Dann ist ja egal, ob die Symptomatik auch psychische Ursachen hat. Jetzt ist sie ja nun mal körperlich da und genauso muss man es dann auch behandeln.
Ich habe auch gerade solche Situationen auch immer wieder gehabt in meinem Leben, wenn es ums Thema Trennung ging, aber jetzt nicht aufgrund von einem Todesfall, sondern dann einfach eine Trennung in der Freundschaft oder wenn eine Beziehung zu Ende gegangen ist, dass ich auch dann diese Symptome hatte und vielleicht sogar für mich persönlich waren das dann heftigere Symptome als jetzt bei einem Todesfall. Gibt es da Parallelen oder warum kann es auch sein, dass ich das eine intensiver noch erlebt habe als jetzt einen Todesfall?
Auch bei einer Trennung musst du ja deine innere Landkarte neu bauen, wenn ein geliebter Mensch da einfach nicht mehr stattfindet, warum auch immer. Und ob der jetzt verstorben ist oder ihr getrennte Wege geht, ist deinem Gehirn für den Moment erstmal egal. Aber das hat andere Herausforderungen, ne? Also
voll.
Manchmal ist ja das auch schmerzhaft, dass man weiß, die andere Person lebt jetzt fröhlich weiter, der geht so gut und ich sitze hier in meinem Leid. Das hat bei Trennungen manchmal noch so ganz andere Schichten, sage ich jetzt mal.
Was würdest du denn Menschen an die Hand geben, die nach einem Todesfall mit Schuldgefühlen zu kämpfen haben? So, hätte ich was anders machen können? Hätte ich früher zum Arzt gehen können?
Schuldgefühle sind aus psychotherapeutischer Sicht ein bisschen zweischneidig, weil natürlich ist immer der Impuls da, Menschen zu entlasten. Und häufig trifft sie natürlich auch, wenn man das objektiv betrachtet, überhaupt keine Schuld und sie hätten nichts machen können. Aber das ist immer die Frage, wenn ich Leuten sozusagen anstelle von Schuldgefühlen, die zumindest im Kern noch die Möglichkeit enthalten, ich hätte was tun können, wenn ich Leuten das wegnehme, was tritt dann an die Stelle? Und das finden manchmal Menschen noch schwerer auszuhalten, wenn sie anerkennen müssen, das Schicksal hat zugeschlagen, ich hätte nichts tun können, ich war absolut hilflos, ich bin ohnmächtig und da wollen wir es ja auch nicht hinkippen lassen, weil Ohnmacht und Hilflosigkeitsempfinden auch ein Nährboden sein kann für depressive Störungen zum Beispiel. Aber in aller Regel ist dann irgendwann das Ziel, so eine akzeptierende Haltung einzunehmen. Man muss auch absolut nicht alles super finden oder einwandfrei, was man gemacht hat. Ja. Ne? Also man kann ja darüber reflektieren, das ist ja total okay, solange man sich nicht zerfleischt.
Woran merkt man, dass man diesen Punkt dann irgendwann vielleicht auch erreicht hat, der Akzeptanz?
Ich glaube, der Punkt der Akzeptanz macht sich dadurch bemerkbar, dass man vielleicht mehrere Momente am Tag und in der Woche hat, wo man gar nicht mehr über die Person nachgedacht hat. Mhm. Wo man vielleicht aus vollem Herzen lachen konnte, wo man albern war, wo man vielleicht auch mal wieder richtig gut geschlafen hat. Also wo so langsam das sackt und so seinen Platz im Inneren findet irgendwie.
Ich finde das einen super spannenden Punkt, weil ich finde, das geht voll oft einher oder war bei mir so mit diesen Schuldgefühlen, dass ich mich dann erwischt habe, manchmal nach so 3-4 Tagen in der Trauer und mir dachte, oh, jetzt, ich habe ja schon jetzt 3 Tage nicht mehr an Mama gedacht. Es geht ja gar nicht.
Dann kickt was so ein schlechtes Gewissen.
Was ist denn jetzt los? Mhm. So, ich darf die ja nicht vergessen mäßig.
Aber das ist total wichtig, finde ich, dass ihr das ansprecht, weil das, glaube ich, noch so Relikte sind aus dieser Zeit, wo es immer hieß, man müsste so Trauerphasen durchlaufen. Und dann wurde immer so getan, also man durchläuft da so eine Phase von Verleugnung und dann ist man Phase, in der man wütend ist und dann so, ne, also ich habe die gar nicht parat, diese sogenannten Kübler-Rosschen Trauerphasen. Ich habe die im Studium auch noch lernen müssen und wir wissen aber heutzutage, dass das halt überhaupt nicht der Fall ist und auch keine realen Trauerprozesse abbildet, sondern was wir stattdessen heutzutage wissen, ist, dass normale in Anführungsstrichen oder auch gesunde, gelingende Trauerprozesse so eine Pendelbewegung sind und man pendelt immer zwischen dem Schmerz und dann wieder so eine Vorwärtsbewegung, diese Neuorganisation. Ne? Also du hast ja immer noch dein Leben und du richtest dich aus, du machst deinen Alltag und du musst dich organisieren. Und dann pendelt es wieder zurück in so eine tiefe Sehnsucht oder in den Schmerz, ins Vermissen, ins Erinnern. Und dann schwingt es wieder zurück. Und diese Pendelbewegung, diese beiden Pole, zwischen denen sich zu bewegen, das ist halt ganz normal. Und es gibt keinen Grund für ein schlechtes Gewissen, wenn man gerade mal sozusagen in dem einen Pol ist und dann ein bisschen erschrickt und denkt, oh, guck mal, jetzt war ich hier fröhlich oder habe einfach was Unbelastetes gemacht. Und dann schickt es einen emotional noch mal kurz rüber zu dem anderen Pol. Aber es gibt keinen Grund für ein schlechtes Gewissen. Zumal ich mich ganz oft auch frage, die verstorbene Person, würde die das wollen? Dass ich gar nicht mehr fröhlich bin, dass ich nur noch an sie denke, dass ich nur noch mit schlechtem Gewissen aus vollem Herzen lache, ich glaube nicht.
Wenn ich jetzt meinen Alltag so lebe und meine Dinge verrichte und was auch immer, und es gibt dann aber so diesen einen Moment, das braucht dann eben nicht viel. Lass es das Parfüm sein, lass es eine Szene aus einem Film sein, lass es das Gesicht von jemandem sein, das dich total an jemand, an die Person erinnert, die du verloren hast. Und zack, bist du wieder sofort in dieser Situation drin und du kommst da überhaupt gar nicht mehr raus. Das ist ja dann eigentlich schon, also dieser Trigger, den du da hast. Was passiert da eigentlich in meinem Kopf, dass dieser Trigger aktiviert wird?
Ja, das ist eben, dass wir über unsere Sinne, die aufs Nervensystem und auf unsere Verarbeitung im Gehirn treffen, wenn wir da Ähnlichkeiten wahrnehmen und uns das in einem weichen Moment, in einem vulnerablen, verletzlichen Moment trifft, dann geht eben häufig diese ganze Trauerkaskade auf einmal los. Und dann wird eben zum Beispiel Cortisol ausgeschüttet und das Schmerzzentrum jault auf. Und was man dann machen kann, also das Einfachste, was in dem Moment gut hilft, um das Nervensystem wieder ein bisschen zu beruhigen, ist die Atmung. Also die Atmung wird ja übers autonome Nervensystem reguliert. Normalerweise müssen wir nicht drüber nachdenken, einatmen, ausatmen. Das passiert von allein, zum Glück. Und indem wir die bewusst steuern und in dem Fall
indem wir die Ausatmung in die Länge ziehen, ist das ein Signal für unser Nervensystem, für unseren Körper, für unseren Organismus, dass wir gerade die Stressreaktion, die wir erleben, nicht brauchen. Wenn man vielleicht auch noch was braucht, womit man seine Gedanken so ein bisschen beschäftigen kann, also damit auch die Gedanken rauskommen, so aus den ganz dunklen Momenten oder den ganz schmerzhaften Erinnerungen, da gibt es die 5-4-3-2-1-Übung. Mhm. Und da kann man sich, wenn man möchte, darauf konzentrieren, dass man zum Beispiel 5 Dinge benennt, die man jetzt sieht. Man kann auch sagen, ich suche jetzt 5 Dinge, die orange sind oder so. Mhm. Oder violett. Also ne, irgendwie irgendwas, was jetzt den Kopf echt beschäftigt. Also 5 Dinge, die ich sehe, dann 4 Dinge, die ich hören kann und 3, die ich spüren kann. Mhm. Und 2 vielleicht, weiß ich jetzt gar nicht, die ich riechen kann. Also mal gucken. Und vielleicht gibt es sogar da was, was ich schmecken kann. Also das heißt, ich gehe alle meine Sinne durch, Geruch, Gehör, den Tastsinn, das Riechen und das Schmecken und gebe idealerweise allen was zu tun. Und dann spüre ich dem nach und denke darüber nach und versuche meine Sinne damit zu beschäftigen und auch meine Augen nach außen zu lenken und so, um so ein bisschen wegzukommen von den Erinnerungsbildern, die mich gerade überfluten. Und dann gibt es noch einen Trick, und den finde ich immer selber ganz überraschend, aber der wirkt halt super gut. Und das geht zurück auf so einen Forschungsbefund, der lautet im Kern, name it to tame it. Also benenne es, um es zu zähmen. Dann wird man nicht mehr von dem Gefühl beherrscht, sondern man beherrscht das Gefühl.
Aber hast du da auch Erfahrungen gemacht? Weil ich in meinem Umfeld auf jeden Fall, dass Leute Probleme damit haben, das zu benennen.
Ja, das ist tatsächlich ein häufiges Problem in der Praxis. Deshalb versuchen wir in der Therapie häufig auch überhaupt erstmal Worte zu finden. Weil manche Leute kommen wirklich und ich frage sie, wie geht's? Und dann sagen die, ja, nicht so gut. Haben gar kein Vokabular. Was bedeutet nicht so gut? Nicht so gut im Sinne von verärgert, nicht so gut im Sinne von verzweifelt, nicht so gut im Sinne von traurig. Also manchmal ist das so, wie du sagst. Wir müssen da erst Worte finden.
Würdest du sagen, da gibt es auch geschlechterspezifische Unterschiede?
Spannend.
Also sagen wir so, ich mache den Job ja jetzt schon wirklich, wirklich lange, wo ich am Anfang überhaupt, also überhaupt das Hilfe-Aufsuche-Verhalten ist ja schon verschieden zwischen Männern und Frauen. Aber ich bin so froh, dass es ein viel besseres Vokabular gibt für Empfindungen und dass die Leute viel, also die jungen Menschen viel klüger sind, was das angeht.
Ich musste übrigens an einer Stelle ein bisschen schmunzeln, als es um dieses Labeln ging und ob Männer und Frauen da einen Unterschied haben in der Gefühlsbeschreibung quasi. Da macht man doch auch laufend Witze darüber, so wenn Frauen Farben beschreiben, Zitronengelb, Buttergelb, Sonnengelb, Vanillegelb, was auch immer, und wenn Männer eine Farbe beschreiben. Gelb.
Ja.
So in all ihren Normen.
So, ja. Mir geht's halt nicht gut.
Punkt.
Ja, Punkt. Wie geht's?
Ja,
nicht so.
Ja. Warst du heute schon in der Fitte? Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, weil das finde ich total hilfreich, wenn ich eben weiß, okay, jetzt überrollt mich gerade wieder ein negatives Gefühl, nicht so gut, verzweifelt, traurig, wütend, name it. Und es wirft mich gerade einfach wieder total zurück. Da haben wir jetzt eben verschiedene Methoden von dir an die Hand bekommen, die wir uns auch im Alltag zunutze machen können, die uns helfen. Also wir haben die 5-4-3-2-1 Methode. Atmung, ganz, ganz wichtig. Dann das Emotional Labeling. Du hast es so schön gesagt. Name it to tame it.
Benenne es, um es zu zähmen.
Und ich finde auch generell so dieses so Visualisieren von diesen Situationen, wie wir es jetzt ja gemacht haben, einmal mit der Landkarte oder mit diesem Pendel. Ich finde allein, so, das sind irgendwie so bildhafte Beispiele, die man sich leicht wieder ranziehen kann, um einfach so zu checken, okay, ja, jetzt bin ich halt mit dem Pendel gerade auf der Seite, ist in Ordnung, weil der Pendel schwingt auch wieder auf die andere Seite. So.
Ja.
Oder meine Landkarte baut sich gerade um. Ich finde, das sind einfach so Sachen, die geben einem irgendwie Orientierung und helfen dabei zu verstehen, was gerade mit einem passiert.
Ja, dass man eben auch checkt, okay, ich bilde mir das jetzt gerade nicht ein, sondern mein Gehirn arbeitet im Hintergrund die ganze Zeit daran, das alles irgendwie zu verarbeiten. Und das finde ich schon einfach so gut zu wissen, ohne Schmarrn. Was ich übrigens ganz gerne mache, wenn ich mich getriggert fühle oder wenn mich irgendwas total beschäftigt, don't sexualize it, aber ich berühre mich dann gerne selber. Und zwar jetzt nicht, ihr wisst, was ich meine, sondern wirklich auch mal im Gesicht oder, keine Ahnung, an den Armen. Bilde ich mir das ein oder bringt es wirklich was, Franka?
Das
bringt auf jeden Fall was. Das sind sogenannte Self-Soothing Tactics, also Selbstberuhigungsmechanismen, die häufig über Berührung super gut funktionieren. Also viele meiner Patientinnen und Patienten mögen auch gerne so Schmetterlingsumarmung. Das ist, wenn du die Arme so überkreuzt machst und du legst deine Hände auf die Oberarme und klopfst so ein bisschen sanft oder streichelst oder so. Das finden viele Leute gut. Und dabei kannst du ja auch zum Beispiel tief atmen. Oder manche Leute haben auch gute Erfahrungen mit der Emotional Freedom Technik. Das sind diese Klopftechniken. Eigentlich das, was du beschreibst. Also sanft auf die Wangenknochen klopfen, dabei tief atmen. Und wenn man möchte, kann man dabei noch so liebevolle Selbstverbalisationen wählen. So, ne? So zum Beispiel den Schmerz benennen und sagen, ich bin gerade total unglücklich, aber ich weiß und vertraue darauf, dass ich da durchkomme. Ich weiß, dass es besser werden wird. Und dabei zum Beispiel die Wangenknochen oder hier das sogenannte dritte Auge auf der Stirn zu klopfen. Oder hier die Schlüsselbeine. Da gibt es so bestimmte Routinen. Das kann man sich mal anschauen im Internet. Das finden viele Leute auch ganz hilfreich.
Da macht man übrigens nicht nur was, um sich selber besser zu fühlen in der akut schlimmen Situation, sondern man macht auch was für die Kollagenförderung der Haut. Also
Lifehack, perfekt. Jetzt hast du uns ja wirklich schon zahlreiche Tipps gegeben. Ich habe mich noch so ein Stück weit gefragt, ab wann weiß man denn so, okay, das sind alles Tipps, die helfen mir noch, und ab wann ist es vielleicht auch wirklich wichtig, sich professionelle Hilfe zu suchen?
Oh ja.
Was ist das für so ein Spagat aus, okay, ich glaube, ich komme irgendwie noch ganz gut klar, gerade mit der Situation, und wäre eigentlich schon gut, wenn ich mir jetzt mal professionelle Hilfe suche.
So sinnvoll ist Unterstützung, glaube ich, dann, wenn die Belastung, die Beeinträchtigung, die große Trauer auch nach Monaten eigentlich immer noch nicht nachlässt. Und wenn jemand in dem Alltag nicht wieder Fuß fasst oder auch diese Pendelbewegung eigentlich nicht erlebt, also auch mal was nach vorne gerichtet ist, sondern eigentlich festhängt in der Trauer und in der Verzweiflung, dann würde ich vorschlagen, mal mit einem Fachmenschen zu sprechen. Es gibt eine Diagnose, die nennt sich anhaltende Trauerstörung. Also das ist, wenn sozusagen jemand in diesem Modus feststeckt und da nichts in Richtung Neuausrichtung passiert, dann kann man diese Diagnose vergeben. Es kann auch sein, dass sich aus der Trauer eine depressive Störung entwickelt. Oder je nachdem, wie es zu dem Verlust kam, müsste man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Manche Menschen haben danach auch eine posttraumatische Belastungsstörung, wenn sie zum Beispiel das Versterben hautnah mitbekommen haben oder erste Hilfe geleistet haben. Das sind Momente, die nicht jeder Mensch ganz gut wegsteckt. Das muss man einfach sagen. Und da gibt's Möglichkeiten, sich mal mit einem Fachmenschen auszutauschen.
Ist ratsam auf jeden Fall.
Sprichst du aus Erfahrung.
Ja, ich bin dran, weil ich merke, also das ist jetzt nicht so, dass ich das im Alltag super krass merke, aber eben als ich meine Filmszene gesehen hatte, wo jemand reanimiert wird, dann war mein erster Instinkt, ich habe mir wirklich wie so ein Kind die Ohren zugehalten und die Augen zu und bin schreiend aus dem Raum gelaufen. Und da dachte ich mir, ja, nee, das kann ja auch auf Arbeit irgendwie mal passieren, so keine Ahnung. Ja. Irgendjemand fällt hin oder greift, es reicht ja nur auch die Bewegung, dass sich jemand so ans Herz fasst oder so ein schmerzverzerrt guckt, da geht's schon los. Und da weiß ich, da ist dann Bedarf da, aber es ist eben nicht so leicht, an Therapieplätze zu kommen. Wenn wir uns jetzt nochmal so in Erinnerung rufen, worüber wir alles in dieser Folge gesprochen haben, wenn Menschen jetzt aus dieser Folge eine Sache für sich mitnehmen können, was würdest du ihnen da nahelegen, Franka?
Vertrau darauf, dass es besser werden wird. Und Trauer ist der Preis, den wir alle zahlen für jede Bindung, die wir eingehen. Liebe birgt immer auch Schmerz. Und wer sich nicht traut, sich auch auf Schmerz einzulassen, wird nie Liebe erleben. Das eine geht nicht ohne das andere.
Wow.
Und du willst, dass ich jetzt auch noch was sage, oder wie?
Ich wollte also sagen, wir schnüffeln jetzt
top. Ja, ich glaube, das hat schon ganz gut zusammengefasst. Nee, ich fand, das waren sehr schöne Worte und generell diese ganzen Tipps, die du uns jetzt heute an die Hand gegeben hast, war wirklich sehr wertvoll, mit dir zu sprechen, auch deine Perspektive zu hören. Mich persönlich holen halt diese visuellen Bilder total ab, allein dieser Pendel und die Landkarte. Ich glaube, das sind Dinge, mit denen ich sehr, sehr gut arbeiten kann. Was ist bei dir?
Also gerade auch diese Pendelbewegung, zu wissen, okay, es bleibt nicht immer auf einer Seite. Auch zu wissen, dass jede Emotion ihre Daseinsberechtigung hat und dass es eben kein Falsch gibt. Jedes Gehirn auch egal wie unterschiedlich wir trauern, arbeitet ja doch gleich. Wisst ihr, was ich meine? So, es geht darum, die Netzwerke, diese Landkarte im Kopf neu oder einfach ein bisschen zu überschreiben. Das heißt aber nicht, dass wir die Person, die wir verloren haben, weniger lieben. Und das hilft mir, ultra zu verstehen, dass wir so trauern, wie wir halt trauern.
Ja. Ja. Dass es ein ganz natürlicher und normaler Prozess ist. Vielen Dank, Franka, dass du dir die Zeit genommen hast und heute da bei uns warst und uns deine Perspektive darauf gegeben hast. Wirklich sehr mehrwertig und vielen Dank dir.
Ja, danke für die Einladung.
Hast du noch Termine frei? Asking for a friend.
Nein, aber vielleicht kannst du auf einer Party neben mir sitzen.
Und du bist jetzt schlauer?
Ich fühle mich super schlau gerade. Es hilft mir total. Also ich bin ja eigentlich ein sehr emotionaler Mensch, aber mir hilft es richtig gut zu verstehen, dass das, was ich eben fühle, sich wirklich darin begründet, was in meinem Kopf gerade passiert. Und das mal so ganz pragmatisch runterzubrechen, das hilft mir richtig. Und da fühle ich mich auch ein bisschen schlauer. Würde ich eine Brille tragen, würde ich die gerade echt rocken, Rosi. Wie geht's dir denn damit?
Ja, ich muss auch sagen, so das, was du gerade meintest mit, okay, man checkt einfach, was da gerade passiert. Und ich finde, wenn man das dann so ein Stück weit rationaler oder dann so von außen betrachten kann, okay, das, was da oben gerade abgeht, das ist deswegen so, dann kann man da einfach so einen Haken dran machen und so sagen, ja, passt, weil das ist ein ganz normaler Prozess, der da gerade abläuft und ich muss mir da jetzt keine Gedanken machen, deswegen ist es so in Ordnung. Das hat jetzt echt total geholfen und wir haben es ja gerade schon gesagt, diese ganzen Bilder, die wir mit ihr zusammen gemalt haben und die Hintergründe da nochmal zu erfahren, ist auf jeden Fall sehr mehrwertig. In der Folge haben wir uns jetzt viel darüber unterhalten, was Trauer eigentlich mit unserem Kopf und mit uns macht. Aber in der nächsten Folge möchten wir drüber sprechen, was Trauer eigentlich mit Angehörigen macht. Das mache ich zusammen mit Shannon und einem ganz besonderen Gast, da dürft ihr schon gespannt sein. Und da schauen wir uns nochmal genauer an, was macht es mit Familie? Was macht es mit dem nahen Umfeld, vielleicht aber auch mit Freundschaften und wie wirkt sich das aus? Und was können die eigentlich tun, wenn sie vielleicht gar nicht wissen, was sie in so einer Trauersituation eigentlich machen sollen.
Ihr wisst aber, was ihr machen könnt, und zwar uns angucken, wenn ihr das möchtet auf jeden Fall, und zwar als Videopodcast auf dem YouTube-Kanal von SWR Deep Talk. Wenn es euch auf die Ohren reicht, dann hört auf jeden Fall rein bei ARD Sounds und bis dahin, ihr wisst Bescheid, unterstützt uns, bewertet uns, denn nur zusammen, nur gemeinsam gehen wir durch die Trauer.
Das war Tod und Jetzt, gemeinsam durch die Trauer. Ein ARD-Podcast vom SWR. Wenn ihr uns schreiben möchtet, erreicht ihr uns unter todundjetzt@swr.de.